Boys haben wir verloren.
Keine Ahnung.
Boys ist weg.
Ja, ganz Niederösterreich ist Krisengebiet.
Nachher hat der Nachbar mich angerufen und gesagt, du, wir sind schon alle evakuiert, wir sind schon alle fort.
Aber sowas noch nie.
Wir sollen das Wichtigste, das Notwendigste mitnehmen.
Die Wasserhöhe im Gebäude war ca. 40 cm unter Raumhöhe.
Dienstagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Hochwasser-Sondersendung hier bei uns auf Puls 24.
Ja, denn auch wenn wir wettertechnisch wieder etwas aufatmen können und der Regen und Sturm endlich aufhören, so beginnen jetzt erst die Aufräumarbeiten.
Ja, und die werden noch eine ganze Weile dauern. Die Verwüstung ist groß. Nach wie vor können Menschen nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Viele haben sich da gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, bevor die Wassermassen alles zerstört haben, was jahrelang mühsam aufgebaut worden ist.
Es sind viele, viele schwere Schicksale, die unsere Kolleginnen und Kollegen die letzten Tage auch gehört haben. Und auch heute sind sie wieder für uns im Einsatz, um von besonders betroffenen Gebieten zu berichten und einen Lageüberblick zu geben.
Patrick Schwanzer steht aktuell im Pillachtal bei St. Pölten. Unsere Kollegin Alexandra Nindl wird uns die Situation in Würmler in Tulnerfeld in Niederösterreich schildern.
Patrick, wir starten bei dir. Gib uns vielleicht kurz ein Update. Was passiert gerade bei dir und wie ist die Situation vor Ort?
Bianca, ich befinde mich hier in Albrechtsberg an der Pilach, eben in diesem Pillachtal, das ihr angesprochen habt, das extrem betroffen war von diesem Hochwasser. Und ich befinde mich jetzt in einer Straße, die fast weggespült wurde. Da stehen die kaputten Möbeln an der Straße und ich habe jetzt hier auch einen Betroffenen bei mir, den Martin Fischer. Martin, wir dürfen schon bei du sein, hast du heute zu mir gesagt, weil wir haben uns heute auch schon im Feuerwehrhaus getroffen. Du bist ja selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr hier im Ort und kommst jetzt, hast du mir gesagt, nach 80 Stunden Einsatz fast das erste Mal selbst jetzt heim und siehst, was da passiert ist.
Ja, es ist leider so der Fall. Ich bin der ortsansässige Kommandant und habe eigentlich in der Feuerwehr drinnen relativ viel gemanagt. Ich habe meine super Mitarbeiter, aber ich habe zu Hause psychologisch für mich nicht viel machen können. Darum danke ich auch meiner Familie, die das daheim gemanagt haben. Das war eine tolle Geschichte. Wirklich ein herzliches Dankeschön an meine Familie.
Aber was finden wir da jetzt alles? Du hast schon gesagt, da liegt irgendwo deine geliebte Sauna, die du jetzt aufgeben musstest. Was ist denn alles verloren gegangen?
Es sind gute Stücke, es sind einfach... Meine Eckbank, die ist 50 Jahre alt, die ist bis jetzt gehalten und die ist jetzt weg. Alles, was eigentlich wirklich persönlich, was wir persönlich gemacht haben, das ist leider weg. Und das ist eigentlich nicht der Wert. Der Wert ist egal. Aber das Persönliche ist eigentlich, das tut sehr schwer weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie hoch ist denn das Wasser da bei euch gestanden? Ich habe da auch schon mit dem Sohn sprechen können. Kannst du uns das ungefähr zeigen?
Ungefähr diese Höhe ist das Wasser gestanden. Und dann ist alles, der ganze Hof eigentlich unter Wasser gestanden. Meine Frau haben sie am Sonntag mit dem Schlauchboot über dem Zaun geholt. Wir haben zwei Hunde. Auch die Hunde sind brav ins Schlauchboot eingestiegen, sind jetzt im Vorwehrhaus untergebracht. Ja, jetzt schauen wir. Morgen, glaube ich, können wir wieder nach Hause und dann schauen wir, wie das Leben weitergeht.
Martin, seit wann wohnt ihr denn hier schon? Noch eine kurze Antwort bitte. Habt ihr so eine Flutkatastrophe hier bei euch im Ort im Pillachtal jemals schon erlebt?
Nein, ich wohne seit 57 Jahren, so alt bin ich, seit lang wohne ich hier. Wir haben 1975 eine Pillachbrücke gehabt, die hat das Wasser geholt, aber das war eigentlich nichts gegen das, was jetzt passiert ist. Das ist das, wirklich das Schlimmste, was bei uns jemals passiert ist in Albrechtsberg.
Martin, ich wünsche dir und deiner Familie ganz, ganz viel Kraft. Das braucht sie jetzt in dieser Zeit, du hast ja schon angesprochen, es ist psychisch auch eine sehr starke Belastung. Du bist auch noch bei der Feuerwehr. Vielen Dank auch dafür, dass du dich trotzdem in deiner Freizeit, neben dem, was hier passiert ist, auch noch freiwillig für viele andere hier einsetzt. Vielen Dank, Martin. Alles Gute dir. Und damit gebe ich zu euch zurück. Bianca, wir machen uns jetzt auf den Weg in einen Nachbarort hier im Pillachtal, der auch extremst betroffen ist, wo das Feuerwehrhaus sogar unter Wasser gestanden ist. Da melde ich mich dann in wenigen Minuten wieder.
Vielen Dank, Patrick. Und wir schauen gleich weiter nach Würmler, wo Kollegin Alex Nindl sich einen Überblick verschafft hat. Und Alex, da gibt es leider mittlerweile ein fünftes Todesopfer zu beklagen. Was weiß man denn da bis jetzt?
Ja, ich würde gerne mal bei den Feuerwehren anfangen. Als ich hier heute Abend hergefahren bin, war das Erste, was ich mir habe sagen lassen, super Team Spirit, super Zusammenhalt, aber fix und fertig. Von Seiten der Feuerwehr will heute niemand mehr ein Interview geben. Und mit ein Grund ist wohl auch dieser Einsatz, den es hier heute am Vormittag gegeben hat. Diese 81-jährige Frau, die leblos in ihren eigenen vier Wänden gefunden worden ist und offenbar dem Hochwasser hier, das Hochwasser einfach nicht überlebt hat. Und die Einsatzkräfte, die waren heute wirklich heilfroh, dass sie Hilfe hatten aus anderen Regionen. Das sind Einsatzkräfte aus dem Burgenland unter anderem auch da gewesen. Und das erleichtert natürlich bei so einem emotionalen und tragischen Einsatz die Umstände für die Feuerwehrleute hier. Grundsätzlich Würmler hat es schon ordentlich erwischt, muss man sagen. Und der Grund dafür ist ähnlich wie auch in anderen Gemeinden hier in der Region, dass eigentlich nichtssagende kleinere Bäche sich innerhalb kürzester Zeit in reißende Flüsse verwandelt haben und so viele Wassermassen in den Ort getrieben haben, dass die Einsatzkräfte teilweise bis zu 80 Zentimeter tief im Wasser gestanden sind. Und dieser Einsatz ist auch gefährlich gewesen. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Das Wasser ist zurückgegangen und das Ausmaß der Zerstörung, das wird hier in Würmler inzwischen sichtbar. Und das zeigt sich auch an dem Müllberg, den Sie unter anderem jetzt direkt hinter mir auch sehen. Da gibt es nämlich tatsächlich in mehreren Bereichen in Niederösterreich aktuell Probleme, was die Müllentsorgung angeht. Denn da ist von der EVN in Dürnrohr, ist da die thermische Abfallverwertungsanlage für einige Wochen einfach, die wird ausfallen. Da gibt es eine Betriebsstörung und dazu werde ich jetzt auch noch ganz kurz mit dem Bürgermeister sprechen. Der steht nämlich neben mir, der Bürgermeister von Würmler, Johannes Diemt. Danke, dass Sie sich noch ganz kurz Zeit nehmen. Das Müllproblem, wie groß ist denn das tatsächlich?
Ja, das Müllproblem ist momentan sicher ein großes Problem, weil die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr, wie uns berichtet wurde, sicher 2 bis 3 Wochen mindestens ausfällt. Das heißt, der Müll muss zwischengelagert werden. Wie man sieht, der Müllberg, was im Hintergrund ist, ist der Berg eines Tages. Wird sicher im Laufe der Woche, wir haben einen großen Veranstaltungsplatz da, sicher gefüllt werden, weil ich bin wirklich die Tage immer unterwegs und ich sehe genau, was kaputt ist in meiner Gemeinde.
Herr Bürgermeister, jetzt hat es heute natürlich einen dramatischen Einsatz gegeben. Eine 81-jährige Frau ist leblos in ihren eigenen vier Wänden hier in Würmler aufgefunden worden. Wie hat sich das heute Vormittag dargestellt für die Einsatzkräfte?
Ja, die Situation hat sich so dargestellt, dass die Einsatzkräfte ja so wie in den letzten Tagen immer wieder die Kontrollfahrten gemacht haben und die Leute, die was evakuiert gehört haben, immer wieder darauf aufgefordert wurden. Diese Dame wurde mehrmals aufgefordert mitzukommen, wollte aber leider nicht mitkommen und heute sind nochmals alle Gebäude abgefahren worden und da ist man drauf gekommen, dass die Dame leider verstorben ist.
Wie wird es in den nächsten Tagen hier in Würmler weitergehen? Das große Aufräumen hat bereits begonnen.
Ja, die nächsten Tage sind gleich wie heute. Wir hoffen, dass der Wettergott uns wieder beisteht, dass kein Regen mehr kommt. Und es wird Schlamm herausgeschippert aus den Häusern, aus den Vorgärten. Die Kanalisation wird wieder in Gang gebracht. Wir haben bei uns in einigen Katastralgemeinden die Kanalisation aufgraben müssen, weil es einfach verstopft war durch Bäume, durch Geröll und alles, was einfach mitgerissen worden ist. Das heißt, dies wird versucht, alles wieder in den nächsten Tagen einigermaßen in Gang gebracht zu werden.
Johannes Diemt ist das gewesen, Bürgermeister aus Würmler. Danke für diesen Live-Bericht und damit zurück zu euch, Bianca und Jakob.
Vielen Dank, Alex, für diese Berichterstattung aus einem sehr betroffenen Gebiet. Wir sprechen jetzt über die aktuelle Lage, eben nicht nur in Würmler, sondern prinzipiell in ganz Österreich, und zwar mit dem Landesfeuerwehrkommandanten Stellvertreter, mit Martin Beuer. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Bitte gerne und schönen guten Abend.
Herr Beuer, die letzten Tage waren enorm herausfordernd, vor allem natürlich für die Betroffenen, die ihr Hab und Gut verloren haben zum Teil, aber natürlich ganz besonders auch für die unzähligen Freiwilligen der Feuerwehr, eben auch unter anderem natürlich ganz viele freiwillige Feuerwehren, die da Übermenschliches leisten. Wie geht's auch Ihnen? Wie geht's den Männern und Frauen, die da wirklich an vorderster Front die letzten Tage im Einsatz waren?
Ja, man muss zugeben, wir sind ausgepowert, speziell die Einsatzkräfte, die vor Ort tätig sind, wie wir es gerade gehört haben in Würmler zum Beispiel, die ortsansässigen Feuerwehrleute, die kämpfen seit Tagen gegen die Wassermassen, da kann man auch nicht aufhören. Und wir haben dort in dieses Einsatzgebiet frische Kräfte reingebracht. Alle Bundesländer aus ganz Österreich helfen uns, unterstützen uns mit frischen Katastrophenhilfszügen. Und das war wirklich sehr gut für uns, auch eine psychologische Stärkung, ganz einfach, wenn frische Kräfte wieder da sind und man wieder anpacken kann. Das hat auch in Würmlo und alle, die betroffen sind, alle wirklich wieder weitergebracht, damit wir auch dort in der Bevölkerung entsprechend helfen können. Aber es war und ist fordernd.
Jetzt ist die Situation sehr unterschiedlich in den verschiedenen Gebieten und in den verschiedenen Teilen Österreichs. Gestern am Abend wurden erst hunderte Personen aus Rust evakuiert. Andere beginnen schon mit den Aufräumarbeiten. Womit ist die Feuerwehr gerade denn jetzt besonders beschäftigt und im Einsatz? Und wo ist es auch besonders dramatisch, die Situation?
Ja, besonders dramatisch ist in den Gebieten im Dullner Feld und auch im Bereich St. Pölten, wie man gerade gesehen hat. Dort hat es seit ewigen Zeiten oder auch noch nie so ein Hochwasser gegeben. Und die Leute sind wirklich von diesen Flutmassen überrascht worden. Ja, die sind ja doch sehr schnell gekommen und viele haben ihr komplettes Hab und Gut verloren, weil es dort gibt's einfach keine Sicherheitsinrichtungen, die diese Wassermassen standgehalten hätten. Ja, es gibt dort, ich komme selbst jetzt gerade von der Bärschling und es ist auch das Verbrennungslager in Dürnrohr angesprochen worden. Wir haben vor ungefähr 1,5 Stunden behelfsmäßig diesen Damm abgedichtet, der auch dieses Verbrennungslager quasi geflutet hat. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Bis vor wenigen Stunden hat man doch gar nicht gescheit hin können, weil die Wassermassen noch da gewesen sind, die Pegelstände so hoch gewesen sind. Jetzt sind sie etwas zurückgegangen und jetzt können wir mit diesen Abdichtungsmaßnahmen beginnen. Parallel läuft auch in vielen Ortschaften schon die Räumung der Häuser. Da gibt es Keller und Wohnbereiche, die total überflutet gewesen sind und da verlieren sie in Hab und Gut innerhalb von weniger Minuten. Ja. Alles, was ihnen lieb gewesen ist in den letzten Jahren, in denen sie gegangen sind, persönliche Gegenstände, die sind weg, die werden weggespült.
Kaum vorstellbar. Natürlich absolut furchtbar, was da passiert. Und auch die Frage darauf abzielend, Sie haben selbst gerade gesagt, das ist sehr schnell gegangen. Da waren einige auch überrascht, dass das dann so schnell gegangen ist. War das nicht ein Stück weit auch eher absehbar oder anders gefragt? Hätten Sie sich da vielleicht auch gewünscht, dass die Politik vor allem, dass die Landeshauptfrau vielleicht sich zum Beispiel hinstellt und rechtzeitig sagt, Leute, da kommt ein massives Hochwasser auf uns zu, bereitet euch vor, schaut, dass ihr eure Keller leer kriegt etc. Wäre es vielleicht möglich gewesen, da Ihnen auch vielleicht die Arbeit zu erleichtern, wenn man früher reagiert hätte?
Wir haben auch in Niederösterreich speziell sehr gute Prognosemodelle. Ich komme selbst aus dem Bezirk Krems. Wir haben in früheren Jahren sehr viele Hochwasser gehabt, speziell an der Donau, auch in den Kamm schon betroffen gewesen, wie 2002. Wir haben uns darauf vorbereiten können. Da ist auch sehr viel Geld investiert worden, auch von Seiten des Landes und des Bundes, damit dort Hochwasserschutzbauten gemacht worden sind. Ja. In den Bereichen, wo wir jetzt da diese großen Überflutungen gehabt haben, haben Sie selbst gehört, seit 1975 kein Hochwasser. Ja. Dort hat man nie angenommen, dass dort so ein Hochwasser kommen wird. Ja. Es hätte sich auch niemand vorstellen können, dass die A2 gesperrt werden muss, weil sie überflutet wird. Ja. Oder die A1 gesperrt werden müsste zwischen St. Pölten und Wien. Ja, oder in Wien die ganzen U-Bahn-Betriebe eingestellt werden sollen. Also das war wirklich eine Dimension, die wir so noch nicht gehabt haben und vor allem ein Gebiet getroffen hat, das vorher noch nie so betroffen gewesen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann sich auf gewisse Sachen einstellen, aber auf so einen derartigen starken Niederschlag, da gibt es Grenzen. Da gibt es Grenzen der Kanalisation, da gibt es Grenzen der Flüsse, was sie aufnehmen können. Und natürlich war auch durch diesen langen Regen der Boden einfach gesättigt und der hat nichts mehr aufnehmen können. Und darum ist das auch so schnell gekommen. Boden hat nichts mehr aufnehmen können. Es hat wieder einen starken Niederschlag gegeben und der ist 1:1 quasi in die Häuser der Betroffenen reingeronnen.
Was waren denn jetzt auch in den vergangenen Tagen oder was sind auch jetzt nach wie vor die größten Herausforderungen für die Feuerwehr? Stichwort Straßensperren, aber auch Fake News.
Die Straßensperren, das können wir gut behandeln, die wissen wir ganz einfach und wir haben unsere Wege, damit wir auch zu den Einsatzorten kommen. Ja? Die Fake News tun uns schon mehr weh. Ja? Wir haben da sehr viele Emotionen, kommen dann auch, wenn ein Dammbruch zum Beispiel gemeldet wird, der gar keiner ist. Ja? Da wird die Bevölkerung sehr nervös, da werden auch die Einsatzkräfte sehr nervös, wenn sie 4-5 Tage darum kämpfen, dass sie einen Fluss halten und die Bevölkerung und die Häuser nicht überflutet werden. Und dann hören Sie, es ist ein Dammbruch. Und da müssen Sie zweimal überprüfen, ob das wirklich ist. Ja, das kostet Zeit immer. Und wir haben viele Fake News gehabt. Dammbrüche, Flugzeugabsturz am Kamp. Also das ist wirklich durchgegangen. Da gibt es eine eigene Abteilung bei uns, die das permanent prüft, ob das wahr ist. Ja.
Das heißt, man ist Meldung, so mit anderen Sachen eigentlich beschäftigt und
richtig, das bindet ja. Also wir Zeit binden auch Personen dafür, um das zu verifizieren. Ist aber auch ganz wichtig, wenn Sie das 1:1 alles durchmelden, ja, haben Sie eine Reversität in den Einsatzreihen auch und in der Bevölkerung, die können Sie nicht mehr schlichten. Ja. Und es ist auch gut, dass wir das so machen, aber es tut mir leid und da ist auch der große Appell, stellen Sie keine Fake News rein, prüfen Sie vorher, bevor Sie was posten in den sozialen Medien. Das geht natürlich sehr rasch, Sie brauchen nur zum Handy greifen und tippen das ein und es kann jeder auf der ganzen Welt lesen und das geht natürlich durchaus.
Ganz generell, nicht nur in dieser Situation, natürlich genau. Absolut ratsam. Ja,
genau.
Vielen herzlichen Dank für Bitte Ihre gerne. Zeit, vielen herzlichen Dank für alles, was Sie auch leisten, allen die Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall auch einen lieben Gruß und vielen Dank.
Bitte gerne. Dank. Wir werden auch weiterhin der Bevölkerung helfen und schauen, dass wir so schnell wie möglich aufräumen und wieder den Normalzustand herstellen. Ja. Danke
vielen
dafür.
Dank. Vielen Dank. Wird sicher noch ein bisschen dauern. Wir blicken jetzt gemeinsam nach Atzenburg in Niederösterreich. Dort haben wir Menschen mit großem Mut und mindestens genauso großem Herz getroffen.
So ist es Gregor Wurlitzer zum Beispiel. Der hat vor wenigen Tagen geheiratet. Statt direkt auf Hochzeitsreise zu fliegen, ist er als freiwilliger Feuerwehrmann aber ins Krisengebiet gefahren und hat stattdessen Menschenleben gerettet.
Ja, leider. Ist nicht ganz so ausgegangen, wie wir es geglaubt hätten, aber... Ja, wir haben halt geschaut für die Bevölkerung, dass wir das Beste erreichen können.
Das Beste für die Bevölkerung. Das heißt für Gregor Hochwassereinsatz statt Hochzeitsnacht und Flutkatastrophe statt Flitterwochen. Denn der frisch verheiratete Gregor ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Saalerdorf, eine Ortschaft im Tullnerfeld, 10 Kilometer Luftlinie von den Hochwasser-Hotspots Rust und Atzenbruck entfernt. Viele EinwohnerInnen dort müssen evakuiert werden. Seit Samstag sind die Helfer im Dauereinsatz.
Ist nicht anstrengend. 4:30 am Abend, erster Einsatz mit einem umgestützten Baum. Da waren wir noch relativ, ja, gut drauf.
Den Helfern und Helferinnen bleibt keine Pause. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Ein Team Freiwilliger aus Tirol fährt über 6 Stunden im Konvoi Richtung Osten. Zu Hause bleiben sie vom Unwetter verschont. Doch daheim sitzen und zusehen können sie auch nicht.
Weil man auf der Bevölkerung helfen möchte.
Ja, weil das eigentlich jeder, der was bei der Feuerwehr ist, man will die anderen helfen, man ist gern dabei, die Kameradschaft zählt. Und einfach dem Nächsten zu helfen, ja genau.
Ein Danke, also das ist eigentlich das, wo man herforscht. Ganz einfach.
Unsere Kaffeepuls-Reporterin Judith Brandstötter live vor Ort erlebt hautnah mit, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten.
Man sieht es auch jetzt genau in dem Moment hinter uns, geht wieder ein Alarm los und Atemschutz, okay. Und es wird wieder ausgerufen.
Und allein durch diese Bilder wird klar, in Atzenburg herrscht absoluter Ausnahmezustand.
Jetzt vor 1,5 Stunden sind 2 Katastrophenhilfsdienste von Gmünd mit 50 Mann. Und
auch die Bevölkerung hilft tatkräftig mit.
Und es wird immer wieder gefragt, ob sie helfen können, ob irgendwas zu tun ist. Und es ist so schön, wenn du auf einmal merkst, du stehst nicht allein da, sondern es ist großer Zusammenhalt da. Das ist ganz, ganz wichtig, ich sag's ganz ehrlich.
Es sind anscheinend die schlimmsten Stunden, in denen die Menschen ihr Bestes zeigen. Ihr Bestes zeigen auch Feuerwehrmann Georg und seine Frau nach der Hochzeit am Samstag.
Wie oft hast du die Frau gesehen, seit ihr geheiratet habt?
Ja, einmal kurz ein paar Stunden, die ist jetzt in Würmler drinnen, hilft dort aus in der Küche zum Kochen im Feuerwehrhaus und administratorische Sachen.
Hochwassereinsatz statt Hochzeitsnacht, Flutkatastrophe statt Flitterwochen. Die Menschen in Österreich zeigen Zusammenhalt.
Ja, absolut bemerkenswert, was da geleistet wird, Tag ein, Tag aus. Wir kommen damit zum Wetter, beziehungsweise zur Frage, wie geht's denn da jetzt weiter in den nächsten Tagen? Dazu begrüßen wir dich hier, Manuel Kehlemann, unseren
Puls-24-Meteorologen.
Bevor wir klären, wie das Wetter ist und wird, haben wir aber noch ein paar Fragen für dich vorbereitet von Zuseherinnen und Zusehern.
Oh, okay. Ganz genau, wir haben nämlich eine Umfrage gestartet und wollten natürlich auch wissen, was ist den Zusehern und Zuseherinnen wichtig, was haben die für Fragen, vielleicht eben auch meteorologische an dich. Und da kamen einige zusammen, 3 haben wir uns jetzt konkret herausgesucht.
Ja.
Und die erste Frage, die wir auch gerne einblenden, damit Sie zu Hause mitlesen können, wäre, wie weit geht die Vergleichsgrundlage zurück? So etwas hat es noch nie gegeben, also dieses Jahrhundert-Hochwasser, von dem eben immer die Rede ist. Seit wann gibt es Aufzeichnungen, Manuel?
Spannende, wirklich spannende Frage. Und ich muss zugeben, wir Meteorologen, inklusive meiner einer, sind da oft ein bisschen schlampert in der Formulierung, sagen wir mal so.
Nein, aber du bist nicht schlampert, Entschuldigung. Aber das ist ein
Büchlein. Sowas hat es noch nie zuvor gegeben, meinen wir in der Regel seit Messbeginn, seit Aufzeichnungsbeginn. Und gerade wir in Österreich sitzen da auf einem regelrechten Schatz. Unsere längsten Messreihen reichen zurück bis ins 18. Jahrhundert, bis Maria Theresia, Wolfgang Amadeus Mozart. Also über 250 Jahre. Mhm. Darauf können wir wirklich stolz sein in Österreich. Also damals sind wirklich die Mönche in Kremsmünster zum Beispiel rausgegangen, haben jeden Tag neben einem Stundengebet Wetter aufgezeichnet. Und somit, ja, wenn wir sagen, sowas hat es noch nie gegeben, meinen wir in der Regel seit Messbeginn.
Eine weitere Frage, die uns da erreicht hat über die diversen Social-Media-Kanäle, lautet: Mich würde eine ehrliche Analyse dieser Misere interessieren. Woher kommt das Wasser, vor allem in dieser Geschwindigkeit?
Woher kommt das Wasser? Das kann man eigentlich ja knackig zusammenfassen vom Mittelmeer, von der Adria. Wir müssen uns vor, was ist passiert? Schauen wir uns mal die Genese an. Zuerst hatten wir am Montag letzter Woche eine Kaltfront, die hatte schon ordentlich Regen gebracht. Und sobald kalte Luft über das Mittelmeer strömt, erzeugt es ein Italientief. Das ist ein absolut natürlicher Vorgang, es passiert immer wieder. Und wir wissen in der Meteorologie auch, diese Italientiefs sind die Niederschlagsbringer schlechthin. Denken wir an Wien zum Beispiel, wenn wir im Winter mal viel Schnee haben, schon länger nicht mehr vorgekommen, aber wenn das in der Vergangenheit passiert ist, dann war das in der Regel immer oder häufig ein Italientief. Auch wissen wir, dass viele Hochwasserereignisse in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich auf so eine Wetterlage zurückzuführen waren. 2013 zum Beispiel oder auch 2002. Also die Wetterlage an sich war gar nicht ungewöhnlich. Allerdings, und da hat jetzt der Klimawandel seine Finger im Spiel, aus einer niederschlagsreichen Wetterlage wird eine noch niederschlagsreichere, also eine noch extremere. Und weil die Adria ja im letzten Sommer, war ja der heißeste auf der Nordhalbkugel, nicht nur in Österreich, auch auf der Nordhalbkugel, und auch in der Adria haben wir Rekordtemperaturen verzeichnet. Da waren wir 5-6 Grad über normal, über den Durchschnittswerten.
Und was eine, enorm ist, also 5-6 Grad.
Enorm, ja, mind-blowing, würde man sagen. Ja. Und genau das war jetzt der Motor für dieses Italientief. Und es ist dann noch hinzugekommen, dass sich das Italientief nicht weiter bewegt hat. Es hat den Anschluss zur Adria nie verloren. Die Adria war da immer die Tankstelle und hat neue Feuchtigkeit hineingepumpt. Und diese Wassermassen haben sich dann genau über dem Alpenraum beziehungsweise auch Tschechien bis rauf Polen ergossen.
Dann sagen wir vielen Dank, Manuel, für die Beantwortung unserer Zuseherfragen. Ja. Jetzt würden wir aber natürlich auch noch gerne wissen, wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Wie geht's weiter? Wird's besser bleiben?
Ich würde vorschlagen, ich zeige es euch an der Wall, habe wieder schöne Grafiken vorbereitet. Zuvor allerdings möchte ich Ihnen zeigen, wie viel da in den letzten 5 Tagen wirklich vom Himmel gefallen sind. Enorme Regenmassen. 3 Beispiele habe ich herausgesucht. In St. Pölten über 400 Liter pro Quadratmeter respektive Millimeter. In Tulln waren es knapp 400 und selbst in Wien, in den westlichen Bezirken, über 300, wie zum Beispiel in Wien-Mariabrunn. Und jetzt zum Vergleich. Das, was durchschnittlich in einem gesamten Jahr runterkommt. Schauen Sie mal, in St. Pölten haben wir in nur 5 Tagen die Hälfte eines Jahres Niederschlags zusammengebracht. In Tulln sogar 2/3, wie gesagt, in nur 5 Tagen. Und auf unseren Bergen ist jetzt in den letzten Tagen ordentlich viel Schnee zusammengekommen. Wir blicken hier auf die Rudolfshütte heute Morgen. Hier ist die Messstation der Geosphere Austria. Und hier wurden heute tatsächlich 145 Zentimeter gemessen. Fast 1,5 Meter. Das sind Schneemassen, wie sie selbst im Hochgebirge im September noch nie zuvor vorgekommen sind. 1,5 Meter. Unvorstellbar. Und eigentlich können wir von Glück reden, dass das passiert ist. Tiefe Schneefallgrenze bedeutet, viel Wasser war jetzt gebunden, hat unsere Flüsse entlastet. Nicht vorstellbar, was passiert wäre, hätten wir diesen Schnee nicht. Also dann stünden wir vor einer weit schlimmeren Naturkatastrophe. Aber das, was uns jetzt mehr oder weniger ein bisschen den Hintern gerettet hat, kann jetzt auch noch zum Bumerang werden, weil es wird jetzt immer wärmer, die Schneeschmelze setzt ein. Morgen am Nachmittag messen wir schon 14 bis 22 Grad in vielen Niederungen. Auf den Bergen auf ca. 2000 Meter Seehöhe 10 Grad plus, wohlgemerkt. Also, da kommt jetzt viel Schmelzwasser nach. Die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen, Murren, bleibt somit aufrecht. Zum Wetter von oben, vom Himmel, kommt nicht mehr viel nach an Niederschlag. Vielleicht ein paar verhungerte Schauer im Südburgenland, in der Steiermark oder in Kärnten. Aber sonst trocken und vor allem immer sonniger. Spätestens am Nachmittag haben wir es dann in vielen Landesteilen sogar zeitweise wolkenlos. Und jetzt noch ein Ausblick auf die kommenden Tage. Wir sehen fast spätsommerlich, also viel Sonnenschein über das Wochenende, also weitere Wetterberuhigung, die Temperaturen so 22, 23 Grad, angenehm. Aber bitte noch einmal der Hinweis, Schmelzwasser, Tauwetter setzt ein auf unseren Bergen und vor allem, wenn Sie es raufzieht, jetzt übers Wochenende in den frischen Schnee, beachten Sie die extreme Lawinengefahr. Ja, das war's von mir. Zurück zu euch, Jakob und Bianca.
Also das heißt, das Schlimmste haben wir möglicherweise zwar schon hinter uns, aber es ist noch keine Entwarnung zu geben aufgrund des Schmelzwassers, das dann möglicherweise noch auf uns zukommt. Vielen Dank, Manuel Killemann.
Und einige fragen sich aktuell, hat die österreichische Politik zu spät gewarnt vor diesen Hochwassern? Hätte man sich vielleicht besser auf diese Katastrophe vorbereiten können, wenn man gewusst hätte, was da eigentlich auf einen zukommt?
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und unter anderem gibt es da scharfe Kritik vom bekannten Meteorologen Kachelmann, Jörg Kachelmann, der da sagt, dass die österreichischen Behörden einfach zu spät gewarnt hätten vor diesem Unglück.
Ja, noch immer mehr Betroffene sagen, sie hätten sich besser vorbereiten können, hätte man ihnen Bescheid gegeben.
Pensionist Manfred Sachhalmel aus Böheimkirchen in Niederösterreich ist verzweifelt. Sein Haus steht unter Wasser, alles ist kaputt.
Also dass irgendwer gesagt hat, pass auf oder was, ja, die Sirene haben wir gehört, nicht? Und das war's. Und dass irgendwer gesagt hat, pass auf, kennt das nichts.
Von der Feuerwehr bekommt er keine Unterstützung. Die ist mit Evakuierungen beschäftigt. In der Nacht sind insgesamt 7 Gemeinden in Niederösterreich in Sicherheit gebracht worden. Ohne Vorwarnung müssen die Bewohner innerhalb von Minuten ihre Sachen packen. Sie werden großteils in der Messehalle Tulln untergebracht.
Bis am Abend 5:30 ungefähr. Die Feuerwehr kommt, hat angeklopft und müssen sofort alles packen.
Also erst, wie der Feuerwehr geklopft hat und sagt, evakuieren. Und vorher natürlich der Zivilschutzalarm, 5 Minuten vorher, aber ansonsten nichts.
Meteorologen warnen bereits seit letzter Woche vor einer ungewöhnlich hohen Regenmenge. Wir haben gestern Abend bei Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nachgefragt, ob die Warnungen nicht ernst genug genommen wurden.
Also wie viel Regen kommt, da gibt's immer Prognosen. Ob die Prognosen dann stimmen oder nicht, das kann keiner von uns letztendlich vorhersehen.
Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz. Auch aus anderen Bundesländern kommt Unterstützung. Aber kommt das alles zu spät? Bundeskanzler Karl Nehammer räumt heute nach der Krisenstabssitzung ein, künftig müssen bessere Maßnahmen erarbeitet werden.
Das, was neu ist an diesem Katastrophenszenario, ist, dass das Wasser eben so flächig aufgetreten ist. Das ist tatsächlich ein neues Phänomen und dem muss in Zukunft durch andere Maßnahmen, schnellere Maßnahmen dann begegnet werden.
Bund und Land Niederösterreich stellen heute zumindest 75 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Für Manfred Sachhalmel und andere Betroffene wohl nur ein kleiner Wermutstropfen.
Und hier im Puls24-Studio begrüße ich jetzt die Clubchefin der Grünen, Sigrid Maurer. Frau Maurer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, guten Abend.
Frau Maurer, ich würde mit Ihnen gerne natürlich über das Hochwasser sprechen, auch über die Verantwortung der Politik in diesem Zusammenhang, Stichwort Hochwasserschutz. Ich würde Ihnen aber dann auch ganz gern immer wieder den einen oder anderen Ausschnitt aus einem Gespräch mit Frau Blackholm, unter anderem von der ÖVP, zeigen, wo ich schon sehr neugierig und sehr gespannt bin, was Sie dazu sagen. Zuallererst einmal die Frage, sind Sie oder jemand, den Sie kennen, unmittelbar betroffen auch von diesem Hochwasser?
Also ich persönlich nicht. Ich lebe in Wien, aber bei uns im Club sind ganz viele Abgeordnete aus Niederösterreich, die dort in den, also die der Vizebürgermeister beispielsweise von Weidhofen an der Theier ganz stark betroffen, Silvan Sorba, Dreis Mauer, die natürlich auch live berichtet haben, was sie gerade versuchen zu organisieren, wo Straßen aufgeschnitten werden, wo Sandsäcke gesucht werden etc., um den Wassermassen Einhalt zu gebieten. Und wir haben hier quasi auch von der politischen Verantwortungsebene quasi den Live-Ticker erlebt. Und ich möchte an dieser Stelle auch mein großes Mitgefühl all jenen aussprechen, die jetzt betroffen sind, die den Schlamm und das Wasser und die Verzweiflung in den eigenen vier Wänden haben. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation und der Dank gilt natürlich allen Freiwilligen, die in diesen Stunden, Österreich hat hier zum Glück einen sehr guten Zusammenhalt, versuchen, das Leid zu lindern und größere Schäden zu verhindern.
Bleiben wir gleich beim Thema politische Verantwortung. Da gibt es nämlich mittlerweile auch durchaus Kritik daran, dass die Behörden oder vor allem auch politische Verantwortungsträgerinnen und Träger zu spät kommuniziert hätten, dass es hier also wirklich zu einem Jahrhunderthochwasser kommen kann. Wir können uns vielleicht auch die Frau Landeshauptfrau von Niederösterreich kurz dazu ansehen und hören, die da so letzte Woche noch relativ entspannt quasi darauf hingewiesen hat, dass diese Prognosen, naja, plus, minus vielleicht zutreffen oder auch nicht. Es wird Regen geben, wie viel es denn ist. Schauen wir mal, vielleicht können wir das kurz zuspielen, liebe Regie, und Johanna Mikl-Leitner da uns kurz anhören.
Da hat mir auch ein Einwohner von Gas am Kamp erzählt, man hat da viel zu spätest damit begonnen, das Wasser abzulassen. Die Wetterprognosen haben das schon viel eher hergegeben. Hat man von Seiten der Politik rechtzeitig die Maßnahmen gesetzt oder war man da zu spät dran? Hat man diverse Warnungen, gab ja auch Kritik im Internet von Meteorologen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Deutschland, dass man die Wetterprognosen zu Beginn vielleicht gar nicht so ernst genommen hat beziehungsweise gar nicht mit so einem starken Regen gerechnet hat?
Also wie viel Regen kommt, da gibt's immer Prognosen. Ob die Prognosen dann stimmen oder nicht, das kann keiner von uns letztendlich vorhersehen. Aber klar ist, dass die Expertinnen und Experten der Feuerwehr und vor allem auch den Behörden attestieren, dass sie sehr gute Vorkehrungen getroffen haben.
Also in einem sind wir uns voll einig, Feuerwehr, Rettungskräfte etc., Freiwillige leisten großartige Arbeit und das seit Tagen durchgehend. Die Frage, die sich allerdings stellt und die auch die Frau Landeshauptfrau nicht wirklich beantwortet hat, haben die politischen EntscheidungsträgerInnen, wie zum Beispiel auch Frau Johanna Mikl-Leitner, zu spät, zu wenig gewarnt?
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine sehr ehrliche Antwort geben. Ich kann das schlicht nicht beurteilen. Wir haben die Berichte von den Meteorologinnen und Meteorologen gesehen und gehört. Wir haben alle letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer verheerendere Schilderungen von dem, was kommen wird, gelesen auch. Und ich kann natürlich nachvollziehen, also wenn es hier an irgendeinem Punkt eine Maßnahme gegeben hätte, die man schon früher setzen hätte können, dann muss man sich das im Detail anschauen. Ich bin aber einfach nicht die Expertin, um das zu beurteilen.
Es geht auch gar nicht so sehr um die Maßnahmen, es geht auch einfach darum, dass zum Beispiel ja auch Leonore Gewessler, ihre Parteikollegin, die auch zuständig ist für Hochwasserschutz und Wasserbau in Österreich, letzte Woche vor die Presse treten hätte können, um zu sagen, liebe Leute, Vorsicht, da kommt was auf euch zu, schaut, dass ihr euch vorbereitet drauf, das wird gröber.
Genau, das ist passiert. Zum Mitte der Woche war nicht, also ich habe die Berichte der Meteorologinnen so gelesen, dass sich irgendwelche Wettermodelle an irgendeiner Stelle dann angeglichen haben und dann war klar, es wird wirklich in dem Ausmaß massiv. Kann man sich alles im Detail anschauen. Ich glaube, das, worum wir tatsächlich diskutieren müssen, ist, wie können solche Dinge verhindert werden. Ich glaube, wir sind nicht schlecht aufgestellt, auch in der Akuthilfe. Aber das grundsätzliche Problem ist ja, dass es überhaupt zu diesen ganzen Überschwemmungen und dem Problem kommt. Das hat zu tun mit der Bodenversiegelung und mit der Einzwängung unserer Flüsse und Bäche.
Darüber werden wir auch noch reden, absolut, keine Frage. Trotzdem nochmal die Frage auch an Sie. Hätte man denn nicht trotzdem seitens der Politik früher sagen sollen, Leute, es wird ernst, hätte man denn nicht auch von einer zuständigen Ministerin erwarten dürfen, dass sie sich hinstellt, schon Mitte letzter Woche und sagt, okay, die Prognosen schauen schlecht aus, bereitet euch darauf vor, dass da ein Hochwasser kommt, das es in sich hat?
Zuständig sind die Meteorologinnen und die Modelle berechnen. Ich glaube nicht, dass es Ziel und Sinn ist, ohne die wissenschaftliche Unterfütterung solche Dinge aufzustellen.
Aber das gab es ja. Also es gab ja viele Meteorologen, die da schon letzte Woche darauf hingewiesen und gesagt haben, das wird ernst.
Mein Informationsstand ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass sich diese Modelle angleichen und dass diese Wassermassen kommen werden, dass das gesagt wurde.
Kommen wir zum Thema Bodenversiegelung. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es ist Österreich Europameister, wenn es darum geht, Boden zu versiegeln. Wir können uns das auch anschauen, wir haben das grafisch aufbereitet. In Österreich werden täglich sage und schreibe 12 Hektar Boden versiegelt. Das sind Zahlen des WWF. Das entspricht in etwa 16 Fußballfeldern pro Tag, die zubetoniert werden, versiegelt werden, wo also auch dann Hochwasser, wenn es dann kommt, nicht mehr versiegen kann. Ist das etwas, wo auch Sie sich vielleicht an der Nase nehmen müssen, wo in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, dass man da nicht besser darauf hingewiesen hat und jetzt kommen die Leute drauf, okay, es ist ein bisschen spät dafür?
Also wer, wenn nicht Leonore Gewessler und Werner Kogler, haben in den letzten Jahren das Thema Bodenschutz und Bodenversiegelung getrommelt. Das 2,5-Hektar-Ziel, wo andere Parteien, nämlich die ÖVP und die Sozialdemokratie, sich weigern, dieses Ziel aufzunehmen, in die Bodenschutzstrategie, Gemeinden, die im Widerstand sind, irgendwo soll schon renaturiert werden und man soll entsiegeln und so weiter, aber bitte nicht bei uns und schon gar nicht wollen wir ein verbindliches Ziel. Es sind die Grünen und einzig und allein die Grünen, die dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben und sehr vehement verfolgen, mit zahlreichen Beispielen in Oberösterreich, wo Flächen gerodet werden und versiegelt werden und dann werden sie nicht einmal verwendet. Von diesen ganzen Schuhschachteln, die wir an Ortsrändern haben, wo der nächste Supermarkt eingebaut wird, wo niemand weiß, wer den braucht. Leonore Gewessler hat Maßnahmen für Entsiegelungen, Förderungen für Entsiegelungen, hat Ortskernbelebungen, das hängt ja zusammen, diese Schuhschachteln mit Wellblechdächern oder mit Flachdächern am Rand mit riesigen Parkplätzen, statt dass man die Innenstädte oder die Ortskerne wiederbelebt. Genau diese Maßnahmen hat sie gesetzt. Die einzigen, die dieses Thema von A bis Z mit voller Werf und auch mit dem entsprechenden Weitblick angegangen sind, waren die Grünen. Sagen Sie mir eine einzige andere Partei, die das thematisiert.
Naja, es ist auch so, dass es andere Parteien durchaus anders sehen. Wir können uns den Kanzler anhören, der heute Folgendes zum Thema Bodenversiegelung in Niederösterreich zu Protokoll gegeben hat. Bitte sehr.
Das Thema ist, wenn Sie Niederösterreich betrachten, Niederösterreich ist ein Flächenbundesland. 96% der Fläche in Niederösterreich sind nicht verbaut. Und trotzdem haben Sie jetzt gerade gesehen, welchen Druck das Wasser aufbauen kann. Ich habe gestern selbst mich überzeugen können, gerade beim Kamp, dass es natürlich wichtig ist, dass es große Auslaufflächen gibt, dort, wenn Hochwasserereignisse drohen. Aber man sieht, wenn der Boden durch eine permanente Beregnung so durchfeuchtet ist, dass er nicht mehr Wasser aufnehmen kann, dass es dann eben zu neuen Formen auch der Überflutungen kommen kann. Dafür müssen wir Vorsorge treffen. Da gilt es eben in der Zukunft eben die Investitionen zu treffen, damit die Menschen besser geschützt werden.
Über 95% des Bodens in Niederösterreich sind nicht versiegelt. Kein Problem, sagt der Kanzler. Was sagen Sie dazu?
Ja, also es lässt mich ein bisschen an der, ich muss das anders formulieren, eine solche Antwort treibt mich natürlich ein bisschen zur Weißglut, weil wo ist denn versiegelt? Na, logischerweise am Berg und da, wo der Wald ist, da haben wir nicht das Problem. Aber dort, wo die Siedlungen sind, dort, wo tatsächlich der Schaden angerichtet wird, um die Flächen geht es ja, da, wo die ganzen Parkplätze hingeknallt werden und der Asphalt und der Beton hingeknallt werden, statt moderne Rasengitter oder was auch immer. Und ich finde es schon ein bisschen zynisch, sich jetzt so herauszureden, bei so einer großen Katastrophe mit so argen Schäden, wo so viele Leute Schaden daran nehmen, was wahnsinnig viel Geld kostet. Und das von einer Partei, die mit massivsten Angriffen gegen Leonore Gewessler vorgegangen ist, die auf europäischer Ebene ein Gesetz ermöglicht hat, das genau die Renaturierung zum Fokus hat, genau diese Themen, dass Flüsse wieder so laufen können, wie sie früher gelaufen sind, damit eben nicht wir diese großen Überschwemmungsszenarien haben. Also das ist sehr billig vom Herrn Kanzler und es lässt mich ein bisschen am Verständnis der Zusammenhänge zweifeln.
Weil Sie gerade das Renaturierungsgesetz ansprechen, auch dazu haben wir gesprochen mit einer Vertreterin der ÖVP, nämlich mit Claudia Plackholm, der Jugendstaatssekretärin auch, die ein sehr, sehr interessantes Statement dazu abgegeben hat. Vielleicht können wir uns das gemeinsam anhören, da würde mich auch sehr interessieren, was Sie dazu sagen.
Gerade beim Thema Hochwasserschutz und Renaturierung ist es ja auch ein großes Fragezeichen, wie jetzt dieses Renaturierungsgesetz, das die Frau Bundesministerin im Alleingang in Brüssel beschlossen hat, aufgrund ihrer eigenen Ideologie und weil sie sich über den Rechtsstaat gestellt hat, wie das auch punkto Hochwasserschutz auszulegen ist, weil das ist streng genommen natürlich auch eine Baumaßnahme, die gerade an Flüssen, an Bächen auch vorgenommen wurde die letzten Jahrzehnte und so etwas wollen wir selbstverständlich nicht rückbauen. Und wenn man jetzt streng genommen die Renaturierung so auslegt, wie es, glaube ich, die Zielsetzung ist der grünen Kolleginnen und Kollegen, dann müssten solche Maßnahmen zurückgebaut werden.
Renaturierung heißt, dass man die Dinge zurückbaut, die dem Hochwasserschutz dienen. Haben wir da was missverstanden?
Also dieses Statement macht mich einigermaßen fassungslos. Also es ist doch vollkommen klar, bei Renaturierungsvorgaben geht es darum, dass Flüsse ihre alten Geschwindigkeiten aufnehmen können, Auslaufbecken haben, nicht eingezwängt sind in Betonblöcke. Ich komme selber aus dem Stubaital. Dort gibt es ganz viel Wildbachverbauung mit dem Effekt, dass das Wasser, das auch viel mehr wird, viel zu schnell wird und wir dauernd Verklausungen und derartige Probleme haben, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Biodiversität, was können da überhaupt noch für Fische drinnen sein, etc. etc. Und es ist die Jugendstaatssekretärin, die eigentlich zum Ziel haben müsste, die künftige Generation zu schützen. Es ist ein weiteres Beispiel, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz gibt es ausschließlich mit den Grünen. Man muss die Grünen wählen, damit man das kriegt. Die anderen ignorieren es sogar angesichts einer solchen Katastrophe. Das ist doch, das macht mich tatsächlich fassungslos, wie man so einen Blödsinn sagen kann angesichts solcher Bilder.
Weil Sie gerade gesagt haben, man muss die Grünen wählen, um Umweltschutz zu bekommen in Österreich. Jetzt ist es so, dass da sehr viele Menschen auch gerade sagen, es eignet sich so eine Katastrophe nicht, um Wahlkampf zu machen. Es ist gerade eine enorm schwierige Situation für sehr viele Menschen in Österreich. Es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, um über Wahlen auch zu sprechen. Sehen Sie das auch so?
Also es haben die Bundesspitzen den Wahlkampf jetzt über die letzten Tage niedergelegt und haben eine Pause gemacht, während unsere ganzen Gemeinderätinnen und Bürgermeisterinnen und Freiwilligen natürlich draußen waren, um die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen, teilweise zu leiten, je nach Funktion. Und ich teile diese Einschätzung grundsätzlich. Es geht jetzt mal darum, zusammenzuhalten, das Schlimmste zu verhindern. Dann werden wir gemeinsam aufräumen, aber wir werden auch an einem Punkt darüber reden müssen, wie wir, was der Hintergrund dieser Katastrophe ist und wie wir sie in Zukunft vermeiden. Und natürlich hat es ganz zentral was mit dem Klimawandel zu tun, mit der Klimakrise. Die Mengen an Wasser, die in der Luft sind aufgrund der Klimaerwärmung, sind wesentlich größer, mit jedem Grad 7% mehr. Und natürlich ist die grundsätzliche Frage, wie gehen wir mit unserem Boden um? Sie haben das in Ihrem Beitrag, in Ihrer Grafik vorher gezeigt. Wir versiegeln Ende nie. Und da braucht es endlich ein Umdenken. Und natürlich muss man das ansprechen. Ja. Wenn man über politische Verantwortung spricht, dann muss man auch das ansprechen, dass es hier natürlich darum geht, solche Maßnahmen
zu machen. So, und jetzt finde ich spannend, weil wir haben einen Wahlbarometer auf Puls24.at. Da können wir uns auch kurz ansehen, wie es da derzeit aussieht. Da sieht man also circa, wie die Parteien stehen. Und da ist es einfach so, dass die Grünen offensichtlich stark verlieren werden bei dieser Wahl. Die Frage an Sie, wenn das so ein wichtiges Thema ist, das ganz offensichtlich ganz vielen Menschen auch unmittelbar am Herzen liegt, weil sie jetzt merken, okay, da geht's um mein Zuhause, das mir weggeschwemmt wird, absauft. Warum gelingt es den Grünen nicht noch besser zu sagen, Leute, wir sind diejenigen, die sowas verhindern können. Warum verlieren die Grünen dann in sämtlichen Umfragen im Vergleich zur letzten Wahl?
Also die Hochwasserkatastrophe ist jetzt vorgestern gewesen, also da irgendein Zusammenhang.
Also jetzt, das sind
Da diesen Zusammenhang herzustellen, halte ich umgekehrt auch wieder für ein bisschen unlauter. Tatsache ist, wir Grüne haben in den vergangenen 5 Jahren so viel Klimaschutz gemacht wie keine andere Regierung zuvor. Vom Klimaticket angefangen, über den Bahnausbau, über den Klimabonus,
aber trotzdem,
die CO2-Bepreisung und. Und wir bessern hier nach, was Regierungen über Jahrzehnte nicht gemacht haben. Ja, es ist eine Aufholjagd. Sie erinnern sich, 2019 waren ganz andere Rahmenbedingungen. Fridays for Future, die Grünen sind wieder zurück ins Parlament gekommen. Und es waren die 5 vergangenen Jahre eine große Herausforderung. Aber ich sage Ihnen auch eines, meine politische Überzeugung und das, wofür ich einstehe, mache ich nicht davon abhängig, was in Umfragen daherkommt, sondern ich mache es davon abhängig, was notwendig ist. Und dass angesichts dieser Katastrophe klar ist, dass wir mit der Versiegelung aufhören müssen, dass wir den Hochwasserschutz natürlich weiter ausbauen müssen, darum kommen wir nicht herum, aber natürlich auch renaturieren müssen und unsere Flüsse wieder ihren natürlichen Lauf zurückgeben müssen, das steht völlig außer Frage. Und das sage ich hier nicht mit Blick auf eine Wahl in 2 Wochen, dass das zeitlich zusammenfällt, haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das sage ich aus völliger Überzeugung dafür, was wir für politische Maßnahmen setzen.
Zu guter Letzt noch eine kurze Frage. Ich darf Sie um eine kurze Antwort bitten. Gibt es einen Teil von Ihnen, der sich denkt, ich bin ganz froh, wenn es dann nach der nächsten Wahl vorbei ist, wenn ich nicht mehr mit Menschen in einer Koalition sein muss, die gegen alles sind, uns verklagen etc.? Oder umgekehrt, würden Sie mit jemandem wie Frau Plackholm nochmal in eine Regierung gehen, wenn es denn sein muss?
Schauen Sie, mein politisches Engagement ist nicht bei persönlicher Befindlichkeit und ob es ich besonders angenehm finde mit der Frau Plackholm oder nicht, sondern es ist meine Verantwortung. Ich werde gewählt für ein Mandat, für ein Programm, für das ich einstehe und kämpfen werde, an welcher Stelle auch immer, gerne wieder als Regierungsklubobfrau.
Frau Maurer, dann vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Aus Zeitgründen ist dieses Interview voraufgezeichnet worden vor dieser Sendung.
Und wir bleiben aber gleich beim Thema Politik und vor allem, wie sich Politiker und Politikerinnen auch zu Katastrophen äußern und welchen Impact oder Einfluss das auf bevorstehende Wahlen haben könnte, so wie jetzt angesichts der bevorstehenden Nationalratswahl. Und dazu herzlich willkommen erneut Manuela Reidl. Vielen Dank.
Hallo, sehr gerne.
Manu, jetzt stellt sich die Frage, inwiefern stimmt denn das jetzt tatsächlich, dass die Grünen, also die Partei, die eigentlich für den Klimaschutz auch steht, hier nicht profitieren würde von diesem Ereignis oder dieser Katastrophe, der aktuellen Situation?
Tatsächlich sagen die meisten Meinungsforschenden, wie Peter Hayek, dass das im Mikroprozentbereich wäre, dass das Hochwasser jetzt vor den Wahlen stattfindet, dass das den Grünen als Klimaschutzpartei, als Ausgewiesene wirklich nicht den großen Aufschwung bringen dürfte. Die profitieren natürlich davon, dass das jetzt eher ein Thema ist als zum Beispiel Migration. Aber dieses große Umdenken, dass Leute auf die Wassermassen schauen und sagen, oh mein Gott, vielleicht hätten wir doch mehr auf den Klimaschutz achten sollen, das findet einfach nicht statt. Also scheinbar ist es tatsächlich so, dass solche Hochwasserereignisse für die Menschen eher mit persönlichen Schicksalen zu tun haben. Für die Menschen eher damit zu tun haben, dass sie jemanden wählen wollen, von dem sie sicher sein können, dass er beim Wiederaufbau helfen wird und so weiter. Aber sehr, sehr viele, gerade Kernwähler der FPÖ, bringen solche Ereignisse gar nicht erst mit dem Klimawandel in Verbindung. Für die ist das einfach was Tragisches, was halt immer wieder mal passiert. Es gibt natürlich die Ausnahmen und den hatte unsere Kollegin Magdalena Punz zum Beispiel vor der Kamera. Wir erinnern uns oder Sie erinnern sich vielleicht haben Sie ihn schon gesehen an diese sehr, sehr emotionale Szene mit einem Mann aus Judenau bei Tulln, der aus seinem Haus evakuiert werden musste. Und der hat schon das hier gesagt.
Es ist einfach schnell gegangen. Wir haben 20 Minuten Zeit gehabt. Vom Wasser, von der Schuppen bis drinnen, 1,5 Meter, waren 20 Minuten. Und da sind wir am Dachboden aufgekreuzt. Haben dann 2 Tage ausgeharrt oben und haben da in einem Kübel machen müssen, weil wir nicht mehr runter haben. Das Wasser ist ja kalt, alles. Kein Klo, nichts mehr. Wir haben dann noch ein bisschen Papiere gerät, den Hund rauf, Futtern rauf, Schüsseln rauf, die Fäkalien vom Hund haben halt vom Dach rausgehört. Ja. Aber jetzt hat uns das mehr oder das aufgezeigt, was Renaturierung heißt. Das, was jetzt alles hin ist, dort brauchst du nicht mehr bauen. Weil die nächste, so wie die Gehwessler sagt, auch wenn ich kein Grüner bin, ich bin normaler Blau, aber da haben sie recht, die Grünen. Dort, das, was ich spende, das jetzt, das darfst du normal nicht mehr bauen. Die nächste Welle kommt sicher. Du kannst Dämme machen, du kannst versuchen, das mit Hochwasserschutz, das Wasser holt sich das. Und jetzt kommt der Schnee vielleicht wieder. Und wenn wir das jetzt herrichten würden, was ist in 5 Jahren? Dann stehe ich in 5 Jahren auf der gleichen Situation.
Aber solche Sachen machen natürlich den Chef der FPÖ, Herbert Kickl, überhaupt nicht nervös. Ja? Denn das ist eher eine Ausnahmesituation, dass einer sagt, ich bin ein Blauer, aber in der Hinsicht hat die Gehwessler, also die grüne Klimaschutzministerin, schon recht. Ein Kollege vom Standard, Benedikt Narodoslawski, hat überhaupt ein super Beispiel, wie ich finde, ausgegraben von der diesjährigen EU-Wahl, wo am Tag vor der EU-Wahl die steirische Gemeinde Deutsch-Weißtritz unter Wasser stand und am Tag der EU-Wahl konnte dort die FPÖ, die den menschengemachten Klimawandel leugnet und überhaupt gegen irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen ist, 9 Prozentpunkte dort zulegen. Also da sieht man schon, diese Zusammenhänge im Kopf, die wir oft herstellen, finden dann bei sehr, sehr vielen Menschen in Österreich einfach nicht statt.
Ja, und auch bei der FPÖ ist es so, dass nach wie vor viele in der Partei sagen, Klimawandel geht uns nichts an quasi, beziehungsweise wir können nichts dafür.
Das ist jetzt tragisch, aber das jetzt mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, sei Hysterie, ja.
Bei der ÖVP schaut es ein bisschen anders aus. Da hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, da kommt jetzt doch so ein bisschen ein Umdenken auch. Da gibt es die Ersten, die sagen, naja, vielleicht ist das doch was, worauf wir achten müssen.
Nein, die ÖVP ist da in einer verzwickteren Lage, denn die leugnet ja nicht den menschengemachten Klimawandel. Übrigens auch niemand in der Wissenschaft. Ja, also das ist einfach, die Position der FPÖ in dieser Frage ist antiwissenschaftlich. Trotzdem, das sei an dieser Stelle dazu gesagt, wir bemühen uns seit vielen Wochen, meistens vergeblich, die FPÖ-Position hier ins Studio zu bringen, uns damit auseinanderzusetzen, kassieren leider Gottes sehr, sehr viele Absagen. Auch an dieser Stelle nochmal die Bitte, bitte kommen Sie. Wir wollen auch FPÖ-Standpunkte gerne und sehr stark hier repräsentieren und verstehen und hinterfragen können. Aber zurück zur Frage zur ÖVP. Die geht's anders an. Die leugnet nicht den menschengemachten Klimawandel. Aber so wie es der Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner Rede, seiner Zukunftsrede, wie er es genannt hat, schon vorgegeben hat, so zieht es die ÖVP jetzt auch durch. So quasi, wir sind gegen Katastrophenszenarien, wir sind für Zuversicht, für quasi eine leuchtendere Zukunft. Wir sind nicht wie die Grünen, die jetzt noch mehr warnen, sondern wir sagen, wir müssen mit Zuversicht in die Zukunft schreiten. Und in diese Kerbe schlägt auch die Staatssekretärin Claudia Plakholm, die Kollege Paul Atruel heute interviewt hat. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Gerade bei solchen Gefahren sieht man, dass der Boden nicht unendlich Kapazitäten hat, um Wasser aufzunehmen. Und natürlich, und das ist, gehört Gott sei Dank den letzten Jahrzehnten an, hat diese Politik des Zersiedelns aufgehört, dass man dort, wo bereits eine Infrastruktur gelegt ist, auch die Infrastruktur weiter nutzt, dass man dort beispielsweise, wenn es um den Einfamilienhausbau weiterentwickelt, das ist selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist in die grüne Wiese bauen, das ist schon rechtlich Gott sei Dank nicht mehr möglich.
Also Leider Gottes stimmt diese Zuversicht, die Claudia Plackholm hier ausstrahlt, inhaltlich nicht. Denn es ist natürlich immer noch möglich, eine grüne Wiese zu bauen. Und es passiert auch immer noch. Das Umdenken hat eben leider nicht stattgefunden. Es gab große Bemühungen, eine Bodenschutzstrategie zu schnüren, wo man die Flächenversiegelung pro Tag auf 2,5 Hektar begrenzt. Da haben sich Länder und Gemeinden und die ÖVP quergelegt, das verbindlich zu machen. Deshalb versiegeln wir auch jetzt noch pro Tag über 11 Hektar an Flächen, an Böden, die für immer Wasser- und luftdicht verschlossen sind. Das sind 16 Fußballfelder jeden Tag. Das ist immer noch und fortgesetzt so, dadurch, dass wir eben keine verbindlichen Ziele haben. Und gegen das Renaturierungsgesetz hat die ÖVP bekanntermaßen ja auch gestimmt. Und dass da ein Umdenken stattfindet, wie es Claudia Plackholm hier sagt, ist eher unwahrscheinlich, weil wir wissen, eine Gemeinde profitiert zum Beispiel durch Steuern davon, wenn sie das nächste Gewerbezentrum mit vielen Parkplätzen aufstellt. Das ist de facto leider immer noch so. Da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht und sind Europameister im Flächenversiegeln, nämlich bis dato.
Also dass der kurzfristige Gewinn möglicherweise immer noch über dem langfristigen Nutzen zu stellen, beziehungsweise sehen da viele immer noch das schnelle Geschäft statt langfristig
den Schaden. Kann man den Gemeinden nicht verübeln, da muss man das Anreizsystem einfach ändern. Ja.
Vielen Dank, Manuela Reidl, jedenfalls fürs Kommen und für deine Einschätzungen.
Sehr gerne.
Und bei uns geht's gleich weiter nach einer kurzen Pause. Weniger politisch, dafür umso mehr menschlich mit unserer Rubrik Der Tag. Kollege Manfred Schmidt erzählt uns dann von einem tragischen Schicksal aus Bottendorf.
Eine Betroffene muss dort wieder ganz von vorne beginnen und alles neu aufbauen.
Ist alles voll.
Kann man alles wegschmeißen?
Alles wegschmeißen.
Danke.
Nur die Möbeln, alles.
Während die Regenfälle aufgehört haben, gehen jetzt die Aufräumarbeiten so richtig los. Neben den enormen Schäden sind mittlerweile 5 Todesopfer zu beklagen. Und mehr als 20 Orte in Niederösterreich sind noch immer nicht erreichbar.
Willkommen zurück auf Puls 24 zu unserer Hochwasser-Sondersendung. Sie sind hier nach wie vor bestens informiert und natürlich haben wir hier auch alle aktuellen Informationen, nicht nur was Österreich betrifft, sondern auch die Hochwassersituation in den Nachbarländern von und mit unserem Kollegen Manfred Schmidt, den wir jetzt sehr herzlich hier bei uns begrüßen.
Grüß dich, hallo.
Hallo Manfred, hast du angeschaut, was heute so los war in Österreich und ganz prinzipiell auch über die Grenzen hinaus. Sehr monothematisch heute wieder und vor allem eine Geschichte, ein Schicksal macht da besonders betroffen.
So ist es genau. Unsere Reporterinnen und Reporter sind die Tage jetzt schon unterwegs, sprechen mit ganz vielen Betroffenen und meine Kollegin Nadja Buchmüller hat da eine Frau getroffen in Pottendorf, Hermine Urban. Die hat es beim Jahrhunderthochwasser 2002 nicht erwischt. Da ist sie verschont geblieben, aber dieses Mal ist das Wasser voll reingekommen und sie hat uns durch ihr Haus geführt und hat gezeigt, was da alles vorgefallen ist.
Ja, wir haben beim Fenster ausgehen müssen, also auf einmal das Wasser da gestanden ist.
Wie schnell ist das gegangen?
Das kann ich gar nicht sagen. Das ist ein Moment, das war gleich da.
Und dann haben Sie nicht einmal mehr die Haustür aufmachen können?
Nein, nichts mehr, weil da war alles reingekommen. Ja. Weil es draußen schon so hoch das Wasser gewesen. Ja. Das Spielzeug drin und da, so hoch war das Wasser, was dort gestanden ist. Ist alles voll.
Kann man alles wegschmeißen?
Alles wegschmeißen. Nur die Möbel, alles weggeschmissen. Drüben der Fernseher hat es uns auch erwischt. So ist hin.
Eine absolute Katastrophe natürlich für die Betroffenen. Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, die gibt sich mittlerweile vorsichtig erleichtert, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.
So ist es. Johanna Mikl-Leitner, die zeigt sich vorsichtig optimistisch. Da gab es eine Pressekonferenz heute Vormittag dazu und da würde ich auch kurz reinschauen.
Der Regen hat aufgehört und in vielen Regionen gehen die Pegelstände zurück und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank und das gibt uns vor allem auch Hoffnung. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Lage angespannt. Angespannt, weil viele aus ihren Häusern evakuiert werden mussten und in sogenannten Notquartieren untergebracht sind, die meisten hier in der Nähe von Tulln, weil viele noch keinen Strom haben, weil es mit der Trinkwasserversorgung Probleme gibt, weil der öffentliche Verkehr nur eingeschränkt möglich ist, und weil vor allem das wirtschaftliche Leben natürlich auch reduziert ist.
Ich muss an dieser Stelle schon sagen, diese Schicksale, die lassen keinen von uns kalt, auch die Einsatzkräfte nicht. Es ist eine dramatische Situation, die wir in Österreich hier erlebt haben, die letzten Tage und nach wie vor erleben. Aber es ist eben nicht nur in Österreich der Fall, sondern auch über die Grenzen hinaus.
So ist es. Dem Wasser ist egal, wo man wohnt. Das macht vor den Landesgrenzen nicht Halt. Ich habe ein paar Bilder zusammengesucht. Da ist Mitteleuropa, Osteuropa schwer getroffen. Ich habe ein paar Bilder dazu mitgenommen. In Tschechien, da gilt jetzt für mehrere Pegel schon die höchste Alarmstufe. Im Nachbarland sind bisher 3 Menschen wegen der Überschwemmungen gestorben. Große Probleme gibt es auch in Polen, in der Slowakei. Da beobachtet man das Steigen der Donau. Und auch in Italien gibt es jetzt die große Befürchtung, dass die Regenwalze in den Süden wandert und dort auch schwere Schäden anrichten könnte.
Zu guter Letzt hast du noch eine gute Nachricht für alle Eltern und eine möglicherweise weniger gute Nachricht für alle Schülerinnen und Schüler.
So ist es, ja. Und zwar, man kann sich nicht nur auf Puls24 informieren über die aktuellen Vorgänge, sondern auch auf Puls24.at und auf unserem Instagram-Account. Und da kommt die Meldung ab Mittwoch wieder ganz normaler Schulbetrieb in ganz Österreich. Eine nicht repräsentative Umfrage von mir und der Verwandten und Freunden und den Kindern hat ein gemischtes Bild gezeigt, dass es, ob es eine gute Nachricht ist oder keine so gute. Jedenfalls morgen wieder normaler Regelbetrieb. In Niederösterreich war das ja bis heute nicht möglich. Da waren 94 Bildungseinrichtungen zu. Und die U-Bahn-Linien in Wien fahren morgen wahrscheinlich alle wieder bis auf die U6. Also man kommt auch wieder früh in die Arbeit.
Dann sagen wir vielen Dank. Manfred Schmidt war das für uns mit dem Tagesüberblick. Und wir sehen uns dann morgen wieder.
Gerne.
Und wir schalten an dieser Stelle jetzt gleich weiter. Und zwar zu unserem Kollegen ins Pilachtal, zu Patrick Schwanzer. Patrick, wie ist denn die aktuelle Situation vor Ort? Gerade diese Region und gerade diese Ortschaft hat sie besonders schlimm getroffen.
Ganz genau, Bianca, wir befinden uns hier in Spielberg an der Pilach, wo es leider auch das Feuerwehrhaus erwischt hat. Man kann es ganz gut erkennen. Da steht noch der Schlamm herinnen. Es ist alles überflutet gewesen. Es gibt auch kein Licht, deswegen verzeiht uns, dass die Ausleuchtung vielleicht nicht ganz so gut ist. Wir müssen mit dem Licht des Feuerwehrautos zurechtkommen. Bei mir jetzt Fritz Elmer, der Einsatzleiter hier von der Feuerwehr. Das Feuerwehrhaus habt ihr jetzt aufgeben müssen, eure Hilfeleistung aber nicht. Seit wann bist du denn schon im Einsatz und wie haben sich denn die Einsätze hier gestaltet?
Ja, ich bin seit Donnerstagabend in Einsatz. Da haben wir die Vorwarnung bekommen für ein Hochwasser und haben Vorbereitungen getroffen. Am Freitag wurde dann alarmiert, rückte die restliche Mannschaft ein. Wir sind jetzt circa 85 Stunden in Einsatz und bemühen uns, wieder das Ganze aufzuräumen.
Fritz, das geht wahrscheinlich auch extrem an die Psyche. Wie geht's deiner Mannschaft? Ja, erzähl einmal ganz kurz.
Ja, die Mannschaft ist da irgendwie, da schaltet man einfach einen Hebel um als Feuerwehrmann. Das schaltet man aus. Man funktioniert in dieser Phase, wo Hilfe gebraucht wird. Ich glaube, dass es eher im Anschluss kommt, wenn der Feuerwehrmann wieder in Ruhe kommt, sich erholen kann, dann wird das Ausmaß erkennbar sein. Es gibt bei meiner Wehr ein Drittel, die selbst betroffen sind von diesem Hochwasser. Dieses Ausmaß kennen wir hier nicht. 40 Jahre Feuerwehrdienst von mir, aber diese Katastrophe habe ich noch nicht erlebt.
Und du hast doch gesagt, an den heutigen Tag, wo es jetzt schon langsam ans Aufräumen geht, wo das Wasser weg ist, wollte man zur Ruhe kommen. Aber jetzt gerade sind deine Mannschaft, deine Leute noch auf einen Einsatz gefahren, die sind zu einem Brandereignis alarmiert worden. Also man sieht, da geht Schlag auf Schlag. Die Leute, die schon seit Tagen durchgehend im Einsatz sind, kommen nicht einmal jetzt ordentlich zur Ruhe. Und man muss dazu sagen, das sind alles freiwillige Helferinnen, die machen das in ihrer Freizeit, haben daneben noch einen Job. Man muss ja wirklich einmal ein ganz großes Dank an euch sagen, dass es euch gibt, dass ihr das macht. Und man sieht vor allem, wie wichtig vor allem auch kleine Feuerwehren in den Orten sind und damit zurück zu euch.
Ja, dem können wir uns nur anschließen. Herzlichen Dank an alle Helfenden, die das seit Tagen Übermenschliches leisten. Danke natürlich auch an dich, Patrick, für deinen Bericht. Danke an Sie fürs Zusehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher.
Denn wir hoffen, dass auch wenn Sie selbst von den Unwettern und dem Hochwasser betroffen sind, es Ihnen dennoch den Umständen entsprechend gut geht und Sie die notwendige Unterstützung bekommen, die Sie brauchen.
In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, einen ruhigen Abend noch. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.